Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich habe gerade eben noch mal gedacht, ich würde mir einfach mal so auf Dauer wünschen, das Orgelvorspiel mal zuzuhören. Manchmal haben wir das Gefühl, Entschuldigung, dass die Orgel so laut ist, man kann sich gar nicht unterhalten. Ich habe da nichts von, aber wenn man mit den Kerrin trainiert für so ein Vorspiel und es ist so gedacht, einfach auch schon mal sich ein bisschen einzustimmen in den Gottesdienst und ich kann das verstehen. Also man freut sich, wenn man sich wieder sieht und vielleicht machen wir es in Zukunft so, dass man sagt, wir treffen uns schon um 9:30, dann kann man sich ganz viel erzählen und vielleicht auch schon mal einen Kaffee trinken und dann ist man um 10 richtig startklar. So wünsche ich mir manchmal. Ich sage das einfach mal so ganz mutig, auch wenn ich vielleicht nachher Haue kriege dafür. Aber es ist für Kerrin immer so ein bisschen schade, wenn sie das Gefühl hat, meine Güte, ich muss immer noch ein Register rausziehen, damit ich überhaupt noch durchkomme, so durch das Ganze. Also eure Freude, euch wiederzusehen, haltet sie einen Augenblick im Zaum. Wir haben nachher ganz viele Möglichkeiten oder verabredet euch ein bisschen früher. Das gibt viele Gemeinden, wo das so ist. Da geht das schon früh los und dann kann man schon ein bisschen Kuchen essen oder irgend sowas und Kaffee trinken. Wäre bei uns auch möglich. Die sind immer recht früh dabei. Ich muss es einfach mal sagen. Das zweite ist etwas ganz Neues, was wir noch nie gehabt haben. Solange wie ich hier bin, haben wir es noch nie gehabt, nämlich wir haben die Glocken nicht wieder ausgekriegt. Also früher, als es noch von Hand geläutet wurde, gab es dieses Problem nie. Wir haben sie einfach nicht ausgekriegt. Und dann gab es nur noch die brutale Version, Sicherung alle rausgeschraubt. So, nun haben wir wahrscheinlich die Glocken den ganzen Gottesdienst über nicht. Also mal sehen, ob wir das wieder hinkriegen. So, wir haben ja Elektrikfachmann, kann Albert wird sich daher mal angucken, woran es liegt. Jedenfalls, die gingen einfach nicht aus. Also und das haben wir nie. Und deswegen waren wir auch das etwas hilflos. Wie kriegt man die Dinger tot, ohne dass man hier alles zappenduster macht und die Orgel keinen nicht spielen kann, weil das Gebläse nicht läuft und so. Aber Thomas hat es ja noch richtig rausgekriegt. Also, wenn es einmal Vater unser keine Glocke gibt, das merkt vielleicht keiner, aber dann ist es eben so. Nächste Woche ist es vielleicht wieder besser, vielleicht auch schon nachher, nach dem Gottesdienst. Wir setzen alle Hoffnung auf ihn. Noch was, wir haben auch jemand, der getauft werden möchte. Anna-Katharina Witt, stellen wir nachher noch vor, machen wir nicht jetzt. Und das wollen wir natürlich auch miteinander feiern. Ich freue mich, dass Familie, Verwandtschaft, Freunde so da sind, teilweise von weit her angereist. Finde ich einfach ganz schön. Herzlich willkommen. Wir haben bis hier eigentlich nur so telefoniert und so. Und heute sehen wir uns dann auch mal. Das finde ich ganz schön. Das erst einmal vorweg. Lasst uns nun mit diesem Gottesdienst fortfahren. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ja, wir verabschieden uns. Zur letzten Ruhe geleitet wurde Uta Kortüm, geborene Lebbe, im Alter von 78 Jahren. Gerade an so einem Tag wie heute, auf der einen Seite haben wir eine Taufe, ein neues Gemeindemitglied wird begrüßt und wir verabschieden uns von einem Gemeindemitglied nach einem langen Leben. Das ist immer sehr anschaulich, wie unser Leben sich gestaltet. Ja, wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und hoffen, dass sie Trost in Gottes Gnade finden. Und Herr, nimm du Ute Kortüm nach diesem langen Leben in deine Herrlichkeit auf. Amen. Obwohl natürlich alle jetzt auf die Taufe warten, haben wir ein paar Ansagen zu machen. Und ich hoffe, den ersten Ansagetext kann man lesen zur heutigen Kollekte. Die ist bestimmt in der Liedkollekte, die wir nach der Taufe dann einsammeln, für die Posaunenarbeit im Kirchenkreis Ranzau-Hünsterdorf. Und da möchte Karin was zu sagen.
In unserem Kirchenkreis gibt es 10 Posaunenchöre. Die meisten davon betreiben Jungbläserausbildung. Und in diesem Jahr investieren wir besonders in die Aus- und Fortbildung von Jungbläsern und von Bläsern. Eine Sache ist, dass jetzt nächste Woche eine Posaunenbläser-Freizeit stattfindet in Heide. Dazu haben wir 2 Dozenten aus Hamburg eingeladen. Und die Bläser können Einzelunterricht da bekommen, dass sie so ein bisschen auch in Technik geschult werden. Das kostet etwas Geld. Dann führen wir Veranstaltungen für Jungbläser durch. Und da brauchen wir auch dann immer mal neue Noten und Instrumente. Und ich würde mich freuen, wenn viel zusammenkommt, damit das Gold der Gemeinde einfach ja sich vermehrt. Vielen Dank.
Ja, und Gott freut sich über Geber und Gaben. Gebt reichlich schöne Arbeit für die Jugendlichen. Wie gesagt, das sammeln wir dann nach der Taufe ein. Die Kollekte am Ausgang wird für die Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde gesammelt. Auch das ein wichtiger Posten in unserer Gemeindearbeit. So, jetzt muss ich mich mit Thorsten ein bisschen abstimmen. Wir haben einen sehr dynamischen Vorgang, was die Ansagen angeht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die gleiche Reihenfolge haben. Der nächste Gottesdienst am Sonntag, dem 15.03. um 10 Uhr, wird Frau Pastorin Susanne Otto-Kempermann durchführen. Das passt. Dann habe ich hier Essen in Gemeinschaft am 29. März. Das ist der letzte Samstag im Monat. Da laden wir wieder herzlich ein. Wer gerne teilnehmen möchte, weil er vielleicht nicht so alleine essen möchte oder auch weil er vielleicht ein bisschen bedürftig ist, ist herzlich eingeladen. Anmeldungen sind erwünscht. Findet hier im Gemeindehaus statt durch das Team von Thomas und Ute Zöller. Das habe ich vorhin falsch kopiert, das ist nicht Thorstens Fehler, sondern ich hatte den alten Text einfach rüber kopiert. Also letzter Samstag im März findet dann das Essen in Gemeinschaft statt. Sonst ist der Text aber inhaltlich richtig. Okay. Dann haben wir den Frauenkleidermarkt am Samstag, den 14. März. Die Anmeldung dafür müsste schon erfolgt sein in dieser Woche, um 9 bis 14 Uhr im Gemeindehaus bei der Kirche. Dann habe ich eine Ansage zu machen für den Sonntag, den 29. März. Frau Carmen Paul berichtet von ihrem Nahtoderlebnis. Der Vortrag ist kostenlos, hier bei uns in der Kirche um 18 Uhr. Frau Carmen Paul, die in den neuen Bundesländern geboren und aufgewachsen ist, eine begeisterte Reiterin, hatte einen sehr schweren Reitunfall und war im Prinzip schon auf dem Weg, klinisch tot erklärt zu werden. Die Ärzte waren völlig erstaunt, dass sie dann wieder zurückkam, hatten ihr dann noch prognostiziert ein Leben im Rollstuhl mit geistiger Behinderung. Sie hat sich zurückgekämpft und wird uns daran teilhaben lassen, wie sie in ihrem Glauben das alles erlebt hat. So, und dann ganz aktuell hat mir dann Thomas noch reingegeben, Essen nach dem Gottesdienst. Am 22.03. findet das hier nach dem Gottesdienst direkt statt. Wir legen so einen Zettel vorne an der Pinnwand aus mit einem Zettel dran, da kann man sich eintragen. Wie immer erwünscht sind Mitbringsel, also zur Teilnahme heißt, wir essen gemeinschaftlich, aber jeder darf auch etwas mitbringen. Und Thomas hat hier auch eine Spalte freigelassen für die, die gern auch ein bisschen sich an der Arbeit beteiligen wollen, abwaschen und so weiter. Thorsten, habe ich alles durchgekriegt? Gut. Dann machen wir weiter. Und jetzt, Peter, musst du mir helfen, was der nächste Ablaufpunkt ist. Es wird gesungen.
Gemeinsam das Lied, wenn Glaube bei uns einzieht, das wird vorne angeschlagen. Thank you.
Ich leih mir das mal aus. Wir haben Passionszeit, sieht man gleich, ist lila. Ich bin auch lila. Und da geht es in dieser Zeit schwerpunktmäßig einfach um das Leiden Jesu, seinen Weg bis hin nach Jerusalem, Golgatha, Hinrichtung. Und dann kommt Ostern, Fest der Auferstehung. Und diese Zeit ist so ein bisschen darauf ausgerichtet. Heute möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen ins Nachdenken, was das eigentlich auf sich hat. Das Thema heißt die Schlange auf der Stange. Die Schlange auf der Stange. Kommen wir gleich noch zu. Folgende Situation. Einer von den Pharisäern, das waren ja Leute, die in der Öffentlichkeit standen und die hatten ja einen Ruf. Und da musste man mal aufpassen, mit wem man Kontakt hat. Wir kennen das inzwischen auch aktuell. Es ist nicht egal, wem man die Hand schüttelt. In der Politik. Habt ihr vielleicht bei den Wahlen gesehen. Es ist nicht egal, wem man die Hand schüttelt. Wenn du dem Falschen die Hand schüttelst, nicht, dass du eine Erkältung hast, sondern dass dein Ruf dann auch ruiniert ist. Also der Nikodemus, so hieß der, der musste so ein bisschen aufpassen und deswegen ist er nachts losgegangen, da sieht ihn keiner, und ist dann zu Jesus gekommen und hat mit ihm so noch einige theologische Fragen klären wollen. Und das ist so diese Geschichte im Johannesevangelium, Johannes 3. Und interessant ist, wie er anfängt. Also er kommt dann an bei Nacht und Jesus fragt nicht, ey, sag mal, warum bist du nicht gestern Vormittag gekommen? Er denn ja so richtig... Nein, ist okay. Er hat also das Gespräch mit ihm auch wirklich geführt. Und wie das heute so üblich ist, wenn man mit jemandem reden will, dann sagt man ihm in der Regel erstmal was Nettes. Und das hat der Nikodemus auch zu Jesus. Also wir wissen, dass du ein Besonderer bist. Also die Taten, die du tust, die kann sonst keiner wirken. Also er redet so von den Wundern und von den Dinge, die Jesus getan hat, die kannte er scheinbar auch und das hat ihn so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Also ich muss doch mal wissen, was dahinter steckt. Und Jesus geht da gar nicht drauf ein und sagt auch nicht, stimmt alles nicht oder toll, nett, dass du mir das sagst, hat mir noch keiner gesagt, geht gar nicht drauf ein, sondern er erzählt gleich von dem, weswegen er gekommen ist. Interessant ist ja auch, dass das, was Jesus getan hat, allein für sich nicht ausgereicht hat, um diesen Fachmann zu überzeugen, sonst wäre er nicht gekommen. Und dann kommt folgender Satz. Darauf möchte ich einfach so ein bisschen mich konzentrieren. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und dann kommt so ein Satz, den ganz viele kennen. Denn so also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ein ganz zentraler Satz der Bibel. Also, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Wenn ich das heute so einfach sage, dann werden einige sagen, keine Ahnung, was soll das? Und deswegen wollte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen, was Jesus einfach mal so anspielt, nach dem Motto, kennst du ja die Geschichte, ist in den Überlieferungen drin und so, ich erinnere dich bloß mal dran, aber wir wissen das nicht alle so durch die Bank, worum es hier eigentlich geht. Und das ist so die Schlange auf der Stange. Also das spielt an auf die Geschichte, als Israel 40 Jahre durch die Wüste gezogen ist. Sie sind ja in Ägypten aus der Sklaverei befreit worden. Und dann hat Gott gesagt, ich führe euch in das gelobte Land. Also in das Land, was ich euch versprochen habe, wo Milch und Honig fließt. So wird das dann oft beschrieben. Also etwas ganz Tolles, wo es sich wirklich zu leben lohnt. Und dann gab es Schwierigkeiten, hat Gott gesagt, also Leute, zur Strafe müsst ihr jetzt mindestens eine Generation in der Wüste bleiben und die nächsten werden es dann erst sehen. Selbst Mose und Aaron sind ja nicht in das gelobte Land gekommen. Also sind in der Wüste unterwegs und es ist interessant mal zu lesen, die ganzen Geschichten, was da passiert. Die mussten Kriege führen und wer mal so in der Wüste war, da in der Ecke, ich bin mal so ein Stückchen reingefahren im letzten Jahr in die Wüste Sinn, das ist nicht so gemütlich da. Also da ist nichts, einfach wirklich nichts. Da sind dann so ein paar Wadis und dann hat man so eine Ebene und es ist unendlich heiß und man kann sich nirgendwo unterstellen. Und wenn man sagt, da musst du jetzt wirklich nicht nur mal Nachmittag rein, sondern da musst du jetzt jahrelang drin rumirren, dann ist das nicht so das, was man sich immer gewünscht hat. Und dann kamen diese Probleme natürlich, wenn man in der Wüste ist, wo ist Wasser? So, das ist das eine. Und man konnte ja auch nicht immer die nächste Raststätte anlaufen, sondern man musste was zu essen haben. Und das war so ein Problem, dann wir haben nichts zu essen. Das Volk hat sich beklagt, die gehen dann zu Mose und haben sich beklagt. Und dann, wir haben nichts zu trinken. Und Mose ist dann zu Gott gegangen, hat gebetet, Herr, so und so ist das. Und dann haben sie was zu essen gekriegt und haben was zu trinken gekriegt. Und dann gab es auch eine Situation, das kennen wahrscheinlich viele noch so, die Wachteln und das Manna, ne? Also das ist so Geflügel mit Weißbrot. Also heute würde man sagen, ein halber Hahn mit Toastbrot. Die meisten werden sagen, finde ich total lecker. Aber erst das mal zwei Wochen lang. Würden wir jedenfalls sagen, tue ich nicht, weil wir natürlich eine riesen Auswahl haben. Ich glaube, wenn man gar nichts zu essen hat, ist das immer noch besser als nichts. Und das war so ein Punkt, wo sie gesagt haben, wir haben zwar zu essen, aber wir hätten bitte gerne mehr Abwechslung. Wir mögen das nicht mehr, das hängt mir zum Hals raus. Sie waren wieder am Quaken. Und dann noch was. Sie waren unterwegs und wussten, wo es hingehen soll. Und es ist manchmal so frustrierend, wenn ich weiß, da will ich hin, aber ich kann da nicht hin. Also wenn man in Norwegen Westküste gewesen ist, ich habe das so manches Mal erlebt, da konnte man über den Fjord rüber gucken, da will ich hin. Und da musste man erstmal 20 Kilometer in die Richtung und 20 Kilometer rüber und rüber waren es vielleicht zwei. Und wenn man im Auto fährt, ist es nicht so schlimm, aber wenn du es mit dem Rad fährst oder so, ist das schon frustrierend. Du sagst, ich kann da rüber gucken, ich komme da nicht hin. Und bei denen war es ähnlich. Die mussten durch die Wüste weiter, obwohl ein Stückchen weiter nach Osten das Land besser war. Aber da waren Leute, die haben gesagt, bei uns kriegt ihr kein Transitvisum, hier dürft ihr nicht durch. Die haben die Grenzen dicht gemacht, also mussten sie außen rum. Das war echt frustrierend. Und dann, wann kommen wir denn endlich an? Eigentlich ist es gar nicht mehr so weit. Aber wenn wir diesen Weg nicht gehen dürfen, dann sind wir irgendwie ziemlich genervt. Langsam reicht das. Und sie beklagen sich wieder und gehen zu Mose und wir mögen nicht mehr. Und dann kommt dieses, was bei uns hier auch denn schnell da ist. Früher war es doch eigentlich besser. Da wird so vieles ausgeblendet. Also das haben die auch gehabt. Also früher in der Sklaverei in Ägypten, also so ganz schlecht war das doch nicht. Wir hatten zwar jeden Tag Stress, aber den kannten wir jedenfalls. Hier wissen wir nicht, was morgen ist, wo es dann wieder hingeht, ob wir wieder zurück müssen und dann wieder nach vorne, wieder nach Osten, nach Westen, wo auch immer. Und dann kam dieses so, das ist so typisch menschlich, ach Mensch, eigentlich war das gar nicht so schlecht. Lieber das Schreckliche, was ich kenne, als das Unbekannte, auf das ich zugehe. Das kommt mir so schnell, gerade wenn es anstrengend wird. Ach, eigentlich war das doch gar nicht so schlecht. Und das kommt auch wieder. Und dann sagt Gott, nun ist Schluss. Und dann kommen die Schlangen. Sie hatten alles vergessen, also all das, die Heilstaten, die Gott schon gezeigt hat, als sie unterwegs waren. Er hat dafür gesorgt, dass sie Wasser gerichten. Er hat dafür gesorgt, dass sie was zu essen hatten in der Zeit. Er hat dafür gesorgt, dass sie da, wo sie kriegerische Auseinandersetzungen führen mussten, dass sie nicht in die Pfanne gehauen wurden, dass das funktionierte. Er hat immer wieder gezeigt, ich gehe mit euch. Es ist zwar ein ziemlicher Weg, aber ich bin immer noch da. War alles ausgeblendet. Ägypten war ganz toll, Gott ist ganz blöd und jetzt sitzen wir mitten in der Wüste und haben keine Lust mehr. Ich will nach Hause. Und dann sagt Gott nur Schluss. Und dann kamen die Schlangen und überall Schlangen, so wird das erzählt. Und dann heißt es, die wurden gebissen und etliche starben. Und dann kriegten sie plötzlich mit der Angst zu tun und sagten, Mose, du musst was tun. Die Schlangen, also das ist uns einfach zu gefährlich. Du musst was tun. Das Unheil bricht über uns herein. Was sollen wir machen? Beziehungsweise du musst was machen. Mose, du musst wieder. Mose musste wieder. Und dann geht Mose wieder, wie das sonst auch üblich ist, in sein Zelt und betet und hört und redet mit Gott. Und dann kriegt er die Anweisung, jetzt mach dir mal eine Schlange aus Bronze, so auf so einer, auf einem hohen Stab. Und jeder, der auf diese Schlange schaut, wird nicht sterben. Und das Interessante bei dieser Geschichte ist, die Leute sagen das, was wir auch sagen würden. Ich würde sagen, Mose, geh doch mal zu Gott und sorg dafür, dass die Schlangen morgen alle weg sind, am besten jetzt schon gleich, dass sie gar nicht mehr da sind. Das haben sie sich auch gewünscht. Nimm, befreie uns von den Schlangen. Und das passiert nicht. Die Schlangen bleiben. Stattdessen hat Mose diese Schlange auf der Stange gemacht, kunsthandwerkermäßig irgendwie. Und dann heißt es, die, die gebissen wurden, sind nicht mehr gestorben. Die Schlangen waren nicht weg, aber ihre tödliche Wirkung auf die Menschen, die es bis vorher hatte, für viele jedenfalls, die war weg. Und das ist die Herausforderung, um die es hier geht. Wenn dieses Problem einfach verschwunden wäre, von jetzt auf gleich, alle Schlangen weg, dann hätte es wahrscheinlich 2 Tage gedauert und alle hätten das schon wieder vergessen. Es wäre alles so geworden und geblieben, wie es immer war. So mäkeln und quengeln und ich mache nicht mehr und ich will nach Hause und wann gibt es wieder was zu essen, dann gibt es auch was anderes zu essen. Die hätten es wahrscheinlich ganz schnell vergessen. Aber diese Schlange fordert sie heraus, sie mussten immer wieder auf die Schlange gucken. Sie mussten, wenn sie das nicht taten, dann war das tödlich. Also das blieb. Sie mussten jeden Tag Vertrauen investieren. Gott hat gesagt, wenn du auf die Schlange schaust, dann wirst du nicht sterben, wirst dich nicht umbringen, selbst wenn sie dich beißen. Jeden Tag Vertrauen investieren. Jeden Tag wieder. Bei jedem Schritt, bei jedem Kilometer durch die Wüste auf die Schlange schauen. Bisse sind möglich, aber nicht tödlich. Ohne diese Herausforderung würde Vertrauen überhaupt nicht nötig sein. Und jetzt müssen Sie, wenn Sie überleben wollen, Vertrauen investieren. Wer auf die Schlange schaut, wird leben. Das ist ja auch genau das, was ich in meinem Leben kenne, ihr vielleicht auch. Wenn du so Probleme hast, die nicht einfach Pillepalle sind, dann fressen die manchmal meine gesamte Aufmerksamkeit und ich gucke nur noch auf die Schlange. Ich bin so fixiert auf die Schlange, ich bin so fixiert auf das, was an Not und Problemen bei mir ist, dass mein Blick gar nicht mehr frei wird, auch mal so in die Weite zu schauen, zu gucken, wie sieht's denn da hinten aus. Nur noch, hoffentlich werde ich nicht gebissen, hoffentlich wird das nicht schlimmer, hoffentlich wird das nicht mehr. Und dann sehe ich plötzlich auch noch ganz viele Schlangen mehr, nicht nur die eine, sondern da hinten sehe ich welche, da sehe ich welche und ich gucke nur immer nach unten. Und das ist das, was bei Mose auch deutlich wird. Der Blick führt in die Weite, zum Leben und auch in die Weite. Das ist die Geschichte, auf die Jesus anspielt. Und das kannte der Nikodemus alles. Und sagte Jesus, guck mal, und genauso wie diese Schlange erhöht ist, auf die die Leute schauen sollten, wenn sie leben wollten, genauso wird der Menschensohn, genauso werde ich auch erhöht angebracht werden, nämlich am Kreuz. Bisschen höher, angenagelt, höher als alle anderen. Genauso wird es bei mir auch sein. Und genau das Gleiche wird auch passieren, wer mich anschaut, wer das Kreuz, also nicht das Leere, sondern das Kreuz mit mir, die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu, wer das anschaut, das wird Leben bringen. Und auch bei Jesus ist es dann so, dass die Schlangen nicht weg sind, aber die Wirkung ist nicht mehr da. Genau wie bei Mose wird jeder, der sein Vertrauen in den Gekreuzigten, den, der am Kreuz ist, setzt, der wird Leben haben. Vertrauen ermöglicht einen neuen Blick. Der ist noch ein bisschen nach vorne und in die Weite gerichtet. Und es kommt ja was. Gottes Herrlichkeit ist das Ziel, auf das wir zugehen. Aber das ist nicht irgendwas, wo wir uns jetzt durchbeißen müssen, sondern etwas, was auch immer schon wieder in meine Gegenwart hineinragt. Weg von der Fixierung auf die Schlangen. Jesus sagt, ich habe euch Leben gebracht. Ich habe euch ermöglicht, dass ihr den Vater im Himmel kennenlernt, dass ihr einen Zugang habt zu ihm und ihr müsst euch nicht verstecken. Ihr müsst euch auch nicht fürchten vor dem Zorn, der sonst auf euch liegt. Mit all den Gründen, die ja in dem alttestamentlichen, der Geschichte bei Mose genauso auch da sind. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, den er hat, dass er ihn hergegeben hat und er hat all das erlitten. Damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern Leben haben, das vom Tod nicht überwunden werden kann. Die tödliche Wirkung ist vorbei. Du wirst die Wüste überstehen, du wirst Schlangen begegnen, aber sie werden dein Leben nicht beherrschen und beenden, wenn du auf das Kreuz schaust. Das ist das, was Jesus dem Nikodemus klar macht. Die Angst ist nicht das, was dein Leben prägen soll. Und Sorge ist nicht etwas, was dich von oben bis unten erfüllt. Sondern du hast eine Perspektive. Die Liebe Gottes ist gekommen in den Jesus und auch in seiner Kreuzigung. Das ist zwei Dinge, die ziemlich brutal aufeinandertreffen. Wie kann Liebe so aussehen, dass jemand umgebracht wird, so grausam? Aber das ist etwas, wenn man sich das Gesetz anguckt, bestimmte Regeln sind einfach da, die Gott aufgestellt hat. Und so ist es für ihn möglich, einfach diese Regeln einzuhalten und trotzdem uns die Möglichkeit zu geben, mit ihm zusammenzukommen. Das Kreuz als Hingucker. So wie die Schlange im Hingucker ist. Hoch, deutlich. Und das ist es. So ist Glaube definiert. Jesus ist für uns gestorben. Und das trägt mehr als alles andere, was zwischendrin da ist. Es geht zentral genau um diesen Punkt. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Paulus sagt, ich will über keinen anderen reden als über den Gekreuzigten. Das ist das zentrale Thema für ihn und auch für uns. Für uns ist es viel einfacher, wenn wir oder liegt vielleicht näher, einen anderen Jesus zu kennen. Jesus, der Nette. Jesus, der Heiler. Jesus, der Frauenversteher, der sich dafür eingesetzt hat, dass ihnen Gerechtigkeit geschieht. Dass sie einen Wert haben in einer Gesellschaft damals, wo Frauen nicht so viel Wert hatten. Er hat sich dafür eingesetzt. Alles tolle Sachen. Aber was hilft mir das, wenn er irgendwo einen heilt und mich nicht? Was hilft mir das, wenn ich Geschichten kenne, wo er jemanden wieder aufgerichtet hat, der völlig traurig war und völlig kaputt und zerdrückt wird von seinen Sorgen oder die Ablehnung, die er von anderen erlebt und sagt, ich begegne dir, so wie dem Zöllner zum Beispiel, mit dem keiner was zu tun haben wollte, ich komme zu dir zum Essen. Das wertet ihn auf. Aber das ist so punktuell. Das andere gilt für alle. Und da kommt dann das auch rein, was er den Menschen gebracht hat. Nämlich Gottes Liebe hier, da, da, da und da. Flächendeckend ist uns das nicht verheißen. Das ist etwas, wenn Gottes Herrlichkeit, dein Reich komme, beten wir im Vater unser. Das heißt, dann ist das alles da. Jetzt haben wir es immer nur hier wie so einzelne Spots, wo wir merken, da ist etwas von Gottes Liebe und Zuwendung sichtbar. Jesus, der Gekreuzigte. Da geht's los. Und von da kommt all das andere, die Zuwendung, die ich erleben kann. Gottes Liebe wird überall da sichtbar, wo Jesus Menschen begegnet. Natürlich. Keiner von uns würde wahrscheinlich vor sich hin leben wollen und sagen, irgendwann mal, ganz am Ende, wenn du tot bist, dann wirst du es besser haben. Sondern ich brauche es heute, jetzt. Jetzt brauche ich einfach, dass er mir begegnet. Und das tut er auch. Wenn ich gebissen bin, dass er da ist. Du wirst nicht sterben, du wirst Leben haben. Wenn ich traurig bin, ich sehe dich, ich kenne dich, ich bin ganz in deiner Nähe. Wenn dir die Freude scheinbar irgendwie zwischen den Fingern zerrinnt und du weißt gar nicht, worüber du dich eigentlich noch freuen sollst, wo er dein Herz neu macht und dir neue Freude schenkt. Und wo Frieden ins Leben hineinkommt, auch da, wo andere mir sagen, meine Güte, wie kannst du eigentlich nur so ruhig sein, wenn ich das jetzt durchmachen würde, was du jetzt gerade erlebst? Wie machst du das? Und dann sagen Leute, das ist ein Friede, den hat Gott mir geschenkt. Das war ein ziemlicher Kampf. Aber jetzt habe ich einfach gemerkt, ich habe ihm all meine Not, habe ich ihm gesagt, ihm entgegengeschrien, habe gekämpft. Und dann ist sein Friede gekommen. Ich bin mit ihm im Gespräch geblieben, in Gebet, in Zeiten der Ruhe und auch mit anderen gemeinsam durchaus. Und jetzt ist etwas gekommen in mein Herz, was das Ganze trägt. Wie verändert Heilung das Leben? Also dieses Denken, weg mit den Schlangen und dann ist alles gut. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, da kommen 10 Aussätzige zu Jesus und er heilt sie alle. Und einer kommt wieder und bedankt sich. Das finde ich total klasse. Was ist mit den anderen 9, fragt Jesus. Stell dir mal vor, Jesus, wir wissen ja nicht, was aus denen nachher geworden ist, aber Jesus heilt jemanden und das ist ein echter Kotzbrocken und Stinkstiefel. Der seine Familie tyrannisiert. Nun wird der geheilt, geht nach Hause und sagt, jetzt habe ich richtig Power, jetzt tyrannisiere ich euch weiter. Jetzt kann ich das wieder richtig. Als ich krank war, ging das nicht so gut. Also, er ist zwar gesund, aber in ihm ist nichts neu, nichts besser, nichts anders geworden. Wo sind die anderen 9? Dann haben gesagt, nehme ich mit und dann lebe ich einfach so weiter. Bei dem einen hat sich was Wesentliches verändert und Jesus sagt, du hast was verstanden. Bei dir, du hast was verstanden von der Liebe Gottes. Sie ist bei dir am Herzen angekommen. Nicht nur deine Haut ist jetzt wieder heil, sondern du bist innen drin auch heil geworden. Die anderen sind vielleicht innen drin nicht heil geworden. Die haben nur eine gute Haut gekriegt und die sind dann irgendwann, sind sie auch gestorben, vielleicht 1 oder 2 oder 10 oder 20 Jahre später. Also das ist nicht das Einzige. Auch der Nikodemus hat ja gesehen, was Jesus tut, und er hat nicht gesagt, Jesus, ich glaube an dich. Das ist nicht automatisch. Aber er kommt und fragt, und Jesus erzählt ihm eine ganze Menge, und man weiß nachher nicht, was so daraus geworden ist. Jesus ist mehr als der Heiler, so hätten wir ihn gerne. Heilung ist etwas, was wir uns wünschen, das ist auch gut so. Trost, etwas, was wir uns wünschen, brauchen wir. Frieden in unserem Herzen, bei all dem, was uns umgibt, die Anstrengung, die wir so jeden Tag haben, da brauchen wir das, das ist auch gut. Aber entscheidend ist der Gekreuzigte, hoch oben, auf den ich schauen kann. Du tust Zeichen, die niemand tun kann, sagt Nikodemus. Und doch hat er grundsätzliche Fragen. Wunder allein sind nicht unbedingt Auslöser für den Glauben. Interessant ist das auch, wenn man in der Apostelgeschichte liest, bei den Aposteln, die dann losgehen und heilen Menschen. Gold und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesu steh auf, und der Lahme konnte gehen. Und dann fingen sie an, von dem zu erzählen, worum es eigentlich geht. Das war so, die Leute kamen und so, boah, der sitzt hier schon seit 20 Jahren und jetzt kann er plötzlich laufen, was ist eigentlich los und so. Und dann kamen ein Haufen Leute und dann haben sie erzählt, worum es eigentlich geht, nämlich Leben, das jetzt nicht nur 10 oder 5 oder 3 Jahre verlängert ist, sondern Leben, das Ewigkeitscharakter hat. Und von dieser Ewigkeit kommt jetzt jeden Tag schon etwas bei uns an. Ist das, was Jesus durch seinen Tod am Kreuz getan hat. Ich vermute mal, die meisten kennen diesen Film Der Soldat James Ryan. Ich war jetzt letzten Sommer noch mal in der Normandie. Das ist so, wer kennt den Film? Arm hoch. Da sind ja mindestens schon mal einige. Okay, dann erzähle ich das mal kurz. Also ist die Zeit, wo die Alliierten in der Normandie landen wollen und sind auch gelandet, und sie sind auch ganz schwere Gefechte, und auch die Amerikaner sind natürlich dabei, und da kriegen die in der Heeresleitung Bescheid, dass in einer Familie 3 Söhne da an der Front sind. 2 sind schon gefallen und haben sie gesagt, nun können wir den dritten nicht auch noch opfern. Das ist zu viel für die Eltern. Und dann haben sie gesagt, bitte, den müssen wir da rausholen. Den müssen wir seiner Familie erhalten. Und dann haben sie so einen Trupp zusammengestellt, so einen kleinen Trupp. Und die sollen den jetzt suchen. Überall wird noch gekämpft und es ist also ganz, ganz furchtbar da. Und dann kommen sie immer an, ja, hier ist er nicht und hier ist er nicht und da war er und so weiter. Also es ist ganz dramatisch. Da kriegt man diese ganzen Kriegsszenen noch mit. Und am Ende finden sie ihn. Und dann müssen sie nochmal eine große Schlacht schlagen an so einer Brücke, und wird dann derjenige, der diesen kleinen Trupp angeleitet hat, der wird dann schwer verwundet und stirbt dann. Aber der James Ryan, der kommt wieder nach Hause, nach Amerika. Okay, das ist also viel Krieg und viel Kampf und ziemlich viel Brutalität, aber die letzte Szene ist wirklich, wirklich eindrücklich. Ist eine Familie mit einem alten Mann auf diesem Friedhof mit diesen weißen Steinen, diese Soldatenfriedhöfe, gibt es ja nochmal die ganz viele, also wo etliche Tausend vor diesen Gräbern sind, alle gleiche Steine, versammeln die sich. Und da ist so die Frage des Mannes, dieses von James Ryan, der hat sein Leben für mich geopfert. Der ist dabei gestorben, hat er nicht vorgehabt, aber er ist dabei gestorben. Bin ich das wert gewesen? Ich habe jetzt noch viele Jahre gekriegt, die ich leben konnte, und das verdanke ich ihm. Habe ich das jetzt verschwendet? Habe ich da nichts draus gemacht? Oder habe ich wirklich mein Leben dann auch aus diesem Bewusstsein rausgestaltet? Der hatte ein ganz neues Bewusstsein. Das war so seine Frage. Und die so am Ende auch im Raum steht. Hoffentlich habe ich mein Leben richtig geführt. Und da waren dann so seine Frau und die Kinder und Enkelkinder waren dann so mit. Das ist die letzte Szene. Jemand gibt das Leben für mich, und wo ich das wahrnehme, verändert sich mein Leben. Begegnung mit dem Retter. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich brauche Jesus mal eben, jetzt gleich oder so. Oder ich brauche ihn, weil er mein Freund ist, jemand, mit dem ich reden und mit dem ich Begegnung haben kann. Beziehung, darum geht es hier eigentlich. Die Zukunft passiert jeden Tag in meinem Leben. Die Herrlichkeit Gottes kommt in die Gegenwart rein. Wir werden es merken und spüren und erleben, wenn wir auf den Gekreuzigten schauen. Ich habe jemanden, der meine Gedanken ordnen und verändern hilft. Jemanden, der mir Freundschaft anbietet, rund um die Uhr. Freundschaft, die gut tut. Und das ist mehr als gelegentlicher Anruf, kannst du mir mal helfen? Er verändert das Leben. Ich habe eine Zukunft und das prägt meine Gegenwart. Durch die Schlangen durch. Es hat ein Ziel. Und wenn die Schlangen kommen, vielleicht beißen sie sogar, wird es mir nicht das Leben kosten, weil Jesus den Sieg errungen hat. Amen. Wir haben es so ein bisschen, ich habe mein eigenes Mikrofon. Wir haben es so ein bisschen besprochen, dass sie sich ein bisschen vorstellt noch, ist ja etwas Besonderes, weil sie groß ist und nicht so ganz klein und keiner muss sie tragen. Und das heißt, sie hat sich das auch selber überlegt und will auch selber getauft werden. Nun kommt sie gar nicht von hier. Das ist nochmal wieder was Besonderes, hat aber auch seine Gründe. Vielleicht erstmal, wie alt bist du eigentlich, Anna?
Ich bin 13.
Sie wird aber bald 14. Wann wirst du 14?
In 22 Tagen, also am 30.
In 22 Tagen. Was ist das für ein Datum?
30.3.
30.3. Ja. Okay. Du kommst nicht von hier, von wo kommst du?
Ich komme aus Aachen, also das ist in der Nähe von Köln.
Ja, okay. Das ist für uns schon von hier aus gesehen fast Italien. Ja, also das ist ja eine ganze Ecke, die. Wie lange seid ihr gefahren?
Bisschen mehr als 5 Stunden.
Ja. Das ist schon ganz fix, ne? Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie schnell, da frage ich jetzt auch nicht nach. Okay. Nun habt ihr ja, seid ihr jetzt hier, du hast deine Familie hier. Und vielleicht wissen das manche nicht. Anna Katharina heißt nämlich Witt. Sagt ihr das was? Witt. Hier sitzen die, die auch Witt heißen und herkommen. Viele, die Älteren kennen wahrscheinlich noch Frau Witt. Das ist die Oma dazu. Finde ich immer. Ich weiß noch, sie hat einmal gesagt, die haben ja immer viel zu tun. Auf dem Bauernhof ist immer viel zu tun. Gottesdienst Sonntag, so viel Zeit muss sein, hat sie gesagt. Und das weiß ich auch noch. Sie war hier, also manche Ältere kennen sie wahrscheinlich noch. Und das ist die Enkeltochter dazu. Und die ganze Familie ist hier. Und deswegen machst du deine Taufe hier. Du bist ja bei euch im Konfirmandenunterricht und ja, wäre jetzt wahrscheinlich auch Taufe demnächst. Irgendwann nächsten Sonntag oder übernächsten oder irgendwann. Taufe? Habt ihr auch irgendwann Taufe bei euch, oder? Für die Konfirmanden? Ja.
Ja.
Ja. Wann wäre das denn ungefähr? Weißt du das?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht? Okay. Ja, also wenn Sie mit dem Konfirmanden ist, bist du ja bald fertig, im Mai, glaube ich, ne? Genau. Und normalerweise sind ja auch Taufe dann vor der Konfirmation. So, das ist ja so, deswegen frage ich. Was hat dich dazu bewogen, dich hier taufen zu lassen?
Also,
du kennst mich ja gar nicht.
Ja, aber weil halt ein Teil meiner Familie hier ist und da manche nicht runter, also nach Aachen kommen könnten, habe ich beschlossen, das hier zu machen.
Mhm.
Ja.
Finde ich toll. Das finde ich klasse. Ja. Ja. Finde ich toll. Also, dass du das so machst und dass es eine schöne Familienfeier dann hier gibt. Und musst du heute schon wieder nach Hause nehmen, ne?
Nee, morgen. Also ich hätte morgen eigentlich Schule, aber.
Ja. Ja, das ist klar. Gut. Okay, das vielleicht so ein bisschen, damit die Leute auch wissen, wer du bist und so und sich einfach so richtig mit dir freuen können. Nicht, um dich jetzt auch zu fragen, sondern das ist so ein Stück Freude, wenn jemand sagt, Mensch, ich will mich konfirmieren lassen, ich will mich taufen lassen. Das ist schon was Besonderes. Man wird dann so aufgenommen in die große Familie all derer, die getauft sind. Da habe ich jetzt noch zwei Fragen. Also es geht jetzt einfach auch um die Taufe, weil du ja auch schon groß bist. Du bräuchtest eigentlich keine Paten mehr, aber du hast ja trotzdem welche ausgesucht. Das ist auch in Ordnung. Das ist immer auch schön, wenn man Leute hat und man sagt, das sind so Menschen, die mich auch begleiten, die ich total nett finde und die dann einfach für mich da sind. Das ist auch in Ordnung. Taufe ist ja auch etwas bei dir ja auch, da kann ich dich selber fragen, sonst werden die Paten ja gefragt, die frage ich jetzt nicht, weil du selbst schon groß bist. Taufe bedeutet, dass wir die Liebe Gottes erfahren. Gott verbindet uns mit unserem Leben, verbindet sich mit unserem Leben und stellt uns unter die Herrschaft Jesu Christi, der die Brücke der Versöhnung gebaut hat, habe ich gerade was drüber gesagt. Wir können zu Gott kommen. Die Entscheidung, sich taufen zu lassen, ist der ganz persönliche Entschluss, auf dem Weg des Glaubens mit Jesus Christus unterwegs zu sein und die Absage in all das, was uns von Gott trennen will. So frage ich dich, willst du in der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben? So antworte, ja, ich will.
Ja, ich will.
Glaubst du an Gott, den Vater, den Schöpfer aller Dinge und an Jesus Christus, Gottes Sohn, unseren Herrn und an den Heiligen Geist, der lebendig macht und miteinander verbindet? So antworte, ja, ich glaube.
Ja, ich glaube.
Okay. Ich denke, jetzt ist es gut, wenn wir alle miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen, wo nochmal das zusammengefasst ist, was christlichen Glauben ausmacht. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Du darfst dich nochmal hinsetzen. Nee. Wasser haben wir schon drin. Ganz normales Wasser. Und trotzdem wendet sich Jesus dir zu. Den Taufspruch, den hast du dir selber ausgesucht? Wir finden den toll. Ich lese ihn mal vor. Ich hoffe, dass die richtige Übersetzung ist. Es gibt ja heutzutage ganz viele Möglichkeiten, es zu übersetzen. Ich lese einfach mal vor. Ich glaube, es ist von Luther, wie Luther es übersetzt hat. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ist das richtig so?
Ja.
Gut. Gut. Kommst du ein bisschen nach vorne? Noch ein bisschen nach vorne? Gut. Wenn du deinen Kopf ein bisschen noch nach vorne neigst, wäre es besser. Anna Katharina Witt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus, ich danke dir, dass du Anna Katharina aufnimmst in deine Gemeinschaft. Und dass du dich freust, dass sie sich entschieden hat, sich taufen zu lassen. Und dass sie sich entschieden hat, den Weg mit dir zu beginnen. Und ich bete, dass du sie an deine Hand nimmst und sie leitest. Und dass du einen guten Weg mit ihr gehst. Und ich bete, Herr, dass sie deine Liebe, Freundlichkeit und deinen Frieden empfängt. Und dass du derjenige bist, der bitte es hell macht in ihrem Herzen und dass du ihr Mut schenkst, das Richtige zu wählen. Und so segne ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Taufkerze ist da. Taufkerze wird an der Osterkerze angemacht, weil Taufe, Jesus sagt, du hast Anteil an meinem Leben. Und das finde ich einfach schön, das wird auch mit der Taufkerze dadurch einfach nochmal symbolisiert. Dann dürft ihr euch wieder hinsetzen. Die Kerze muss nicht die ganze Zeit brennen, kann aber. Wichtig ist.
Danke, Vater, für deine Gegenwart heute Morgen. Corona, Umsatzeinbußen, Flüchtlinge, Krieg in Syrien und in der Türkei, Verfolgung der Christen und unsere persönlichen Krisen und Kriege, die dürfen wir dir geben, Jesus. Und du begegnest uns mit deinem Wort. Wir sind unter deinem Schutz, Psalm 91. Denn du hast deine Engel ausgesandt, damit sie uns schützen, wohin wir auch gehen. Herr, wir vertrauen dir. Ist das Gras manchmal woanders grüner als bei uns? Hebräer 13,5. Euer Leben sei frei von Habgier, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn du hast versprochen, ich lasse dich nicht fallen. Jesus, du hast versprochen, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Herr, fange bei mir an. Danke. Der Tag hat 86.400 Sekunden. Und einmal Danke sagen dauert genau eine Sekunde. Wir haben allen Grund zu danken, Herr. Beruf oder Berufung? Nicht durch Macht, nicht durch Kraft. Durch meinen Geist, spricht der Herr, Sacharja 4,6. Gehöre ich zu denen, die sonntags bereits jaulig sind, da sie montags zur Arbeit oder zur Schule gehen? Herr, gib uns Freude an dem, was wir tun. Überfordere uns nicht, meist tun wir das selbst. Und lasst unser Tun freudig und froh sein. Somit können wir unsere Komfortzone auch mal verlassen. Jesus, gib uns Freude an unserem Tun und zeige uns den Weg. Psalm 18,30. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was sind meine Mauern? Stolz, Bequemlichkeit, Eifersucht, Angst, Selbstzufriedenheit? Erst die anderen, dann ich? Jetzt ist der Taufspruch von Anna-Katharina dran. Du sprichst, Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Johannes 11,25. Damit ist alles gesagt, in Jesu Namen. Amen.
Und Jesus, wir beten für die Menschen, die durch das Tal mit Schlangen gehen müssen, die auf das starren, was an Not und Problemen da ist, die mit Krankheit zu kämpfen haben, die mit Heimatlosigkeit zu kämpfen haben, an den Grenzen, in den Flüchtlingslagern. Herr, wir beten, dass du dich erbarmst. Und wir beten, dass du die Herzen und den Verstand der Menschen, die helfen können, öffnest. Wir beten für Weisheit der Politiker, dass sie nicht nur reden, sondern etwas tun. Und dass sie das Richtige entscheiden, Herr, in dieser komplexen Welt, wo alles irgendwie ineinander greift. Herr, bewahre uns davor, dass wir diejenigen sind, die immer nur fordern, dass irgendjemand irgendetwas macht, was mir jetzt gerade hilft. Gib auch uns diesen Blick für das Ganze. Gib uns den Blick, der nach vorn geht. Gib uns den Blick zu dir hin an dein Kreuz, zur Liebe des Vaters. Und dass wir dann wissen und erleben, was Ewigkeit für uns heute im Alltag bedeutet. Und danke, dass du uns nicht allein lässt, sondern du hast gesagt, ich bin alle Tage bei euch, solange wie die Welt sich dreht. Und dafür danken wir dir. O himmlischer Vater, wir wollen dich ehren mit dem Gebet, das dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.